Ja, wir haben ja schon am Anfang des Gottesdienstes gehört, dass wir heute mit einer neuen Reihe beginnen. Und zwar geht es um Gottes Bund und mein Thema wird heute sein Gottes Bund mit der Schöpfung. Ich finde in dem Psalm 8, da war ja im Prinzip schon fast alles gesagt worden, was man dazu eigentlich sagen kann. Und auch diese wunderschöne Dekoration, die hier hingestellt wurde, finde ich, sagt auch schon unwahrscheinlich viel, beziehungsweise kann unwahrscheinlich viel ausdrücken. Gott, wenn wir uns das anschauen im Alten Testament, hat mehrere Bundesschlüsse gemacht. Und zuerst ist ja immer die Frage, was heißt eigentlich Bund? Ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt fragen würde, was versteht ihr unter dem Begriff Bund, werden wir ganz unterschiedliche Assoziationen sammeln können. Bund der Ehe, ein Bund Möhren, bunte Farben. Also wenn man nur von dem Wort ausgeht, ohne dass man noch genau schaut, mit welchem Buchstaben es geschrieben wird, fällt dann erstmal ganz viel ein. Hier geht es um das Wort Berit aus dem Hebräischen. Es sind ja einige Theologen da. Ich hoffe, ich habe das halbwegs korrekt ausgesprochen. Berit meint Verpflichtung, Bestimmung. Eine Verpflichtung, eine Bestimmung nicht zwischen zwei gleichberechtigten Partnern, sondern zwischen ungleichen Partnern. Ein Partner startet die Initiative, in dem Fall ist es Gott, und er macht in diesem Bund uns eine Zusage von Heil und von Segen. Und auf der anderen Seite sind wir aufgerufen, denen dieser Bund gilt, diesen anzunehmen und Gott und seinen Geboten gegenüber treu zu sein. In der Geschichte der Menschen finden wir ganz viele Bünde, also insgesamt vier, die ich jetzt gefunden habe. Der erste Bund ist der Bund mit Noah. Das ist auch der Bund, um den es in meiner heutigen Predigt gehen soll. Und wer das Programm sich angeschaut hat, hat festgestellt, dass es noch drei weitere Predigten in dieser Reihe gibt. Neben dem Bund mit Noah, wo Gott praktisch wieder die alte Schöpfungsordnung wiederherstellen wollte, wo er das Zeichen des Regensbogens den Menschen gegeben hat, gibt es den Bund mit Abraham. Er hat Abraham in diesem Bund viele Nachkommen versprochen und als Zeichen dieses Bundes sollen ja alle männlichen Nachkommen beschnitten werden. Den nächsten Bund, den wir im Alten Testament finden, ist der Bund mit dem Volk Israel am Berg Sinai. Hier fordert Gott sein Volk auf, seine Lebensführung zu verändern, weil Gott möchte mit den Menschen einen Bund der Liebe schließen und der kann halt nur dann Bestand haben, wenn er auch erwidert wird durch unsere Lebenshaltung. Liebe kann man letztendlich nur erwidern. Ja, wenn Liebe von jemandem ausgedrückt wird, kann man sie ablehnen oder erwidern, so auch bei diesem Bund. Und da es dem Volk Israel nicht gelungen war, diesen Bund immer so zu halten, wie es Gott sich vorgestellt hatte, haben viele Propheten in der Zeit immer einen vierten Bund vorausgesagt. Und wir Christen glauben ja, dass dieser vierte Bund, der neue Bund in Jesus Christus, erfüllt wurde. So haben wir insgesamt vier Bünde, aber diese vier Bünde konkurrieren nicht miteinander. Sie werden auch nicht aufgelöst und dann kommt der nächste, sondern sie haben alle Bestand. Aber was wir merken ist, dass sie immer inniger werden und dass die Beziehung immer mehr durch eine Innerlichkeit geprägt ist. Gott hält an all diesen vier Bünden fest. Aber der Mensch hat sich immer wieder als wankelmütig erwiesen. Das sehen wir im Prinzip das ganze Alte Testament hindurch. Wir haben uns immer wieder diese Freiheit herausgenommen, uns von Gott abzuwenden, seinen Bund zu verlassen. Und Gott hat immer wieder einen neuen Bund aufgerichtet. Wie gesagt, Die drei weiteren Bünde werden wir nochmal in den nächsten Sonntagen vertieft. Ich möchte heute etwas sagen zu dem Bund mit Noah. Gott ging es von Anfang an immer darum, eine tiefe Gemeinschaft mit seiner Schöpfung und mit den Menschen zu haben. Das sehen wir sowohl in dem Bericht zum Garten Eden, wo es um den Schöpfungsbericht geht, wo wir dann lesen, dass Gott durch den Garten kam. Und wir können uns das so vorstellen, er lief da vielleicht am frühen Morgen so lang, die ersten Sonnenstrahlen haben ihn gewärmt und gekitzelt. Vielleicht war er barfuß und er fühlte den Tau der Wiese, des Grases an seinen Füßen. Er merkte etwas Glitschiges, da war vielleicht eine Nacktschnecke gewesen. Irgendwo lief ein Reh über die Lichtung und ein Hase sagte guten Morgen. Und irgendwo saß dann vielleicht Adam und Eva, noch bevor sie den Apfel gegessen haben, und begrüßten ihn. Und er hatte mit allen Gemeinschaft und man unterhielt sich so über das, was gewesen ist und was kommen könnte. Das war das, was Gott eigentlich wollte. Also eine Beziehung zwischen dem Menschen, zwischen den Tieren, zwischen den Geschöpfen und eine ungetrübte Harmonie. Doch im Sündenfall und auch später verließ praktisch der Mensch immer wieder dieses Beziehungsangebot. Er wurde untreu und die eigentlich heilvoll geplanten Beziehungen zerbröckelten immer mehr. Und mit der Sintflut schwemmte Gott im Prinzip diese ganzen unheilvollen Beziehungen und deren Auswirkungen weg und versuchte sozusagen nochmal ein neues Jahr zu der Schöpfung zu bringen, alles nochmal auf Anfang zu setzen. Und mit seinem Ja zu der Schöpfung, mit seinem Ja zu Noah, zu seiner Frau, zu seinen Söhnen, zu seinen Schwiegertöchtern, zu den Tieren auf der Arche, begann er praktisch diesen neuen Bund. Diesen neuen Bund, den er damit beschloss, dass er dieses Zeichen, diesen Bogen an den Himmel setzte, seinen Bogen, den er vielleicht genommen hat und verwandelte in einen Regenbogen. Es war nicht mehr der herrschsüchtige, kämpferische Gott, der die Welt vernichten wollte, sondern es war ein Gott der Liebe, der Beziehung gewesen, der sagte, ich gebe mein Ja zu dieser Schöpfung, egal was ihr tut. Ein bedingungsloses Ja, was er praktisch da in diesen Bogen praktisch hineingestellt hat. Wer möchte, kann den Text aus 1. Moses 9, Verse 9 bis 17 mitlesen. Da heißt es, und der Herr sprach in seinem Herzen, nicht noch einmal will ich den Erdboden verfluchen wegen des Menschen, denn das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Und nicht noch einmal will ich alles Lebendige schlagen, wie ich getan habe. Von nun an, alle Tage der Erde sollen nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen, und ich, siehe, ich richte meinen Bund mit euch auf und mit euren Nachkommen, nach euch und mit jedem lebenden Wesen, das bei euch ist, an Vögeln, an Vieh und an allen Tieren der Erde, bei euch an allem, was aus der Arche gegangen ist, von allen Tieren der Erde. Ich richte meinen Bund mit euch auf, dass nie mehr alles Fleisch ausgerottet werden soll durch das Wasser der Flut und nie mehr soll es eine Flut geben, die Erde zu vernichten. Und Gott sprach, dies ist das Zeichen des Bundes, den ich stifte zwischen mir und euch und jedem lebenden Wesen, das bei euch ist, auf ewige Generationen hin. Meinen Bogen setze ich in die Wolken und er sei das Zeichen des Bundes zwischen mir und der Erde. Und es wird geschehen, wenn der Bogen in den Wolken erscheint, dann werde ich an meinen Bund denken, der zwischen mir und euch und jedem lebenden Wesen unter allem Fleisch besteht. Und nie mehr soll das Wasser zu einer Flut werden, alles Fleisch zu vernichten. Soweit erstmal der Text. An was denkt ihr eigentlich, wenn ihr an Schöpfung denkt? Sagt das einfach mal. Wir wollen es mal sammeln. Was sind so eure Assoziationen, wenn ihr das Wort Schöpfung hört? Als ihr heute Morgen kamt und gelesen habt, es geht um Schöpfung. Was denkt ihr da? Frühling, ja. Natur? Einheit mit Gott, ja.
Mensch und Tier?
Mathematik. Okay, das müssen wir nochmal genauer erklären, ja. Okay. Was? Sonne und Regen und Erfindung, habe ich gehört, ja? Sommer. Ausbeutung, okay. Geboren werden, ja? Die Elemente, ja? Wie? Kreativität, ja. Sehr schön, ja. Genau, ihr seid gut, ihr habt mehr gehabt, nein, also vollständiger sozusagen, als im ersten Gottesdienst. Also, ihr wart wahrscheinlich schon im ersten gewesen, ja, und genau. Ja, genau, also oft denkt man, wenn man von Schöpfung redet und davon spezielle Gottesdienste hält, oft so an die Tiere und Pflanzen, ja, so nach dem Motto Naturschutz. Aber es ist natürlich auch der Mensch, wir sind auch Teil der Schöpfung. Und wenn es eine Schöpfung gibt, braucht es auch immer einen Schöpfer, deswegen auch Gott. Und ihr habt wirklich all das sozusagen genannt, was dazugehört, plus natürlich die ganzen Eigenschaften wie Kreativität oder auch die Frage, wie gehen wir mit der Schöpfung um, wie Zerstörung, Umweltverschmutzung, Ausbeutung. Genau. Deswegen ist mein erster Punkt auch, Gottes Bund gilt der ganzen Schöpfung. Gott oder für Gott hat die Natur einen Eigenwert. Wenn wir uns zum Beispiel diese wunderschöne Deko anschauen, da sind Pflanzen drin, die sind einfach faszinierend von ihrer Schönheit, finde ich. Und trotzdem wachsen sie ursprünglich zumindest in Gegenden, wo jahrelang oder lange Zeit so gut wie kein Mensch hingekommen ist. Ja, also die, zum Beispiel oben kommt, soweit wie ich weiß, aus den tropischen Regenwäldern, wo so gut wie kein Mensch gekommen ist. Das heißt, die Pflanze wuchs da einfach und wir konnten uns nicht mal dran erfreuen. Selbst diesen Wert hatte sie nicht. Sondern ihr Wert bestand einfach darin, dass sie war, dass sie existierte. Und das ist natürlich auch mal eine Frage, geben wir der Natur überhaupt auch diesen Eigenwert, dass wir sagen, Natur darf einfach Natur sein, Schöpfung darf einfach Schöpfung sein. Wir freuen uns an den Dingen, die Gott geschaffen hat, selbst an der faszinierenden Art eines Bakteriums oder eines Virus, der sich so schnell anpassen kann an neue Bedingungen und immer wieder unserem Intelligenz trotzt, dass man natürlich einerseits Angst davor haben kann, andererseits aber auch, muss man sagen, es ist doch faszinierend, was Gott da geschaffen hat. Oder an den Fischen in der Tiefsee, die bunt sind, wo es dunkel ist und die eigentlich kein Mensch sieht, aber die da schwimmen und es genießen, einfach da zu sein. Und die auch dazugehören. Im 1. Moses 1, Vers 12 heißt es, Gott sah, dass es gut war. Und hier sagt er nicht nur, dass es gut war, sondern er macht auch eine Heils- und Segenzusage in seinen Bundesschlüssen mit Noah dann für die gesamte Schöpfung. Er stellt sie praktisch, egal ob es jetzt nun Pflanze, Tier oder was auch immer ist, letztendlich unter seinen Segen. Auch weil es diesen Eigenwert hat, unabhängig von irgendwelchen Nutzungsaspekten. Aber die Natur hat nicht nur einen Eigenwert, sondern Gott will, wie wir es auch, wie gesagt, im Schöpfungsbericht lesen kann, Gemeinschaft haben mit seiner ganzen Schöpfung. Er möchte eine Beziehung mit ihr haben. Er liebt sie. Er hat ein unwiderrufliches Ja zur Erde, zu uns Menschen, zu den Tieren und den Pflanzen da drauf. Gott will dieser Schöpfung nahe sein und als sichtbares Zeichen stellt er seinen Bogen in den Himmel. Und wir ja in Marburg haben es nicht so mitgekriegt, aber wenn man mal nach Süddeutschland schaut oder nach Ostdeutschland, dann merkt man, dass das schon auch ein sehr beängstigendes Gefühl sein kann, wenn da mal so 100 Liter pro Quadratmeter und Tag praktisch da runterfallen vom Himmel. Und dann kleinste Bäche, die man bisher gar nicht wahrgenommen hat, auf einmal zu reißenden Flüssen werden. Da zu wissen, auch in diesem Chaos, Gott hat ein Ja zu der Schöpfung. Gott wird nicht die ganze Schöpfung zerstören, sondern er steht auch dazu und er will uns trotz allem beschützen und bewahren, gibt einem ja auch einen gewissen Halt. Aber er will, wie gesagt, auch diese Gemeinschaft haben, wie ich es anfänglich in diesem Bild sagte, wie es war, als Gott durch den Garten ging. Ein weiterer Punkt ist hierbei, dass wir Mitgeschöpfe sind, aber auch ein Stück weit herausgehoben, Verwalter, Sachverwalter der Schöpfung. Wir sind Mitgeschöpfe. Wir lesen, Gott schuf uns aus dem Boden, aus dem Lehm hat er uns geformt. Und wir wissen, wenn wir sterben, dann werden wir wieder zu etwas Anorganischen. Ja, also wir werden irgendwie wieder zu entsprechenden Kohlenstoffatomen. Man kann sich ja auch mittlerweile zum Diamanten pressen lassen, wer das gerne möchte, hinterher. Ja? Wir können so eine Kette machen. Das ist mein Opa, mein Vater, meine Mutter. Oder wie auch immer. Aber zumindest wir sind Teil dieser Schöpfung. Wir unterliegen den Naturgesetzen. Wir werden geboren, haben eine glatte Haut, sind noch klein, meistens gesund, voller Energie. Wir werden größer, aufrechter, können sozusagen unser Leben in die Hand nehmen und irgendwann merken wir, wie das sekundäre Dickenwachstum beginnt. Ja? Also das heißt, wir wachsen nicht mehr nach oben, sondern sekundär in die Breite und so. Und merken, wie langsam unser Rücken nicht mehr ganz so gerade ist, wie die Kraft nachlässt. Wir merken es vielleicht auch am Tag. Ich weiß nicht, ob ihr, wenn ihr sitzt zum Beispiel, überhaupt wahrnehmt, wie ihr sitzt. Schaut mal, wo eure Füße jetzt zum Beispiel gerade ihren Druckpunkt haben. Sind beide Füße auf dem Boden? Oder nur einer? Drückt ihr sozusagen mit dem Ballen oder mit der Spitze gerade auf? Wo sind eure Hände? Wie fühlen die sich an? Warum habt ihr sie gerade so? Drückt ihr gerade da Spannung aus oder Entspannung? Oder wie ist euer Gesäß? Wie fühlt sich das an? Sitzt ihr gerade drauf oder versucht ihr so, das über die Wirbelsäule hin ein bisschen wegzudrücken? Total interessant. Erstens sieht man natürlich, wenn man andere Leute beobachtet, sehr viel, wie sie sich gerade fühlen. Aber man kann natürlich auch, wenn man selbst mal übt und trainiert, wahrnehmen, wie man sich in einer Situation fühlt über seinen Körper, weil der Körper unwahrscheinlich viel ausdrückt, was wir oft gar nicht merken. Aber wir sind jedenfalls Teil der Schöpfung, wir sind mehr als nur unser Kopf, unser Intellekt. Wir haben auch einen Körper und nehmen den oftmals nicht wahr. Das wollte ich damit einfach nochmal verdeutlichen. Und es ist mal interessant, ihn mal aktiv auch wahrzunehmen. Und wir sind vernetzt mit der Schöpfung. Wir brauchen das Essen, wir brauchen das Trinken, wir brauchen die Luft. Und wenn wir diese Dinge nicht haben, dann merken wir es sehr schnell, dass uns etwas fehlt. Aber der Mensch ist nicht nur Teil der Schöpfung, sondern er ist auch herausgehoben aus der Schöpfung. Er hat von Gott Vernunft bekommen, ist von Gott ähnlich gemacht worden, als Gottes ähnlich gemacht worden und hat damit eine Sonderstellung. Und wir haben es ja auch in dem Psalm gelesen, er ist als Verwalter eingesetzt worden in diese Schöpfung. In dieser Übersetzung ist es etwas besser, wenn man bei Luther schaut, der spricht immer von Herrschaft. Ja, und da stellen wir uns oft so einen Despoten in irgendeinem Land vor, der da nicht gerade wirklich gut herrscht. Ja, deswegen ist dieses Wort nicht so geeignet. Aber als Sachverwalter, als Verwalter der Schöpfung können wir uns das schon besser vorstellen. Oder ein anderes Bild. Wir sind ja Söhne und Töchter Gottes und wohnen sozusagen in dem Haus Gottes, wenn wir die Erde als Haus Gottes sehen. Und wir sind ja alle auch Kinder und Töchter von eigenen Eltern. Wir sind nicht mehr ganz so viele in der Pubertät, die jetzt so eigene Partys feiern. Aber was war denn immer so die Grenze gewesen, wenn wir von unseren Eltern und die Wohnung oder das Haus bekommen haben für die Party? Bis wohin durften wir gehen? Und ab wann hieß es langsam, diese Grenze sollte man nicht überschreiten? Könnt ihr euch noch dran erinnern? Oder was? Der Weinkeller. Das gibt, bei manchen ist es auch noch okay. Aber was ist wirklich so eine absolute No-Go-Grenze? Wovor haben die Eltern am meisten Angst sozusagen? Ja, im ersten Gottesdienst, da wusste es jemand, das war noch einer, saß neben seiner Mutter in der Pubertät, ja, und der hat ganz klar gesagt, wenn ich die Wohnung zerstöre, ja. Ja. Ja, also man kann alles, über alles reden und vieles auch wiederherstellen, aber wenn die Wohnung zerstört wird, dann ist sozusagen auch die Möglichkeit für die nächste Party zerstört, ja. Dann kann ich sie einmal feiern, aber nie wieder, weil wie soll ich sie das nächste Mal in der Wohnung feiern? Und genauso ist das auch, wenn wir als Sachverwalter der Schöpfung diese Wohnung, die uns Gott gegeben hat, die Erde, nicht so verwalten, dass wir sie erhalten und pflegen und gestalten, sondern irgendwann zerstören, dann gehen wir über das hinaus, was Gott für uns bereitet hat. Das heißt, wir haben eine Verantwortung mit unserem Intellekt, mit dem, dass wir herausgehoben wurden aus der Schöpfung, haben wir auch die Verantwortung, diese Schöpfung zu erhalten und nicht zu zerstören oder wie im ersten Gottesdienst, wie man sagte, ins Chaos zu versetzen. Mein zweiter Punkt ist, Gottes Bund ist die Konstante im Fluss des Lebens. Wir haben ja vorhin in dem Text gelesen, da hieß es, dass Saat und Ernte, Sommer und Winter, Tag und Nacht nicht mehr vergehen werden. Das heißt, es gibt einen Rhythmus aus Saat und Ernte, aus Tag und Nacht, aus Sommer und Winter, aus Geborenwerden und aus Sterben. Selbst die Planeten werden geboren und sterben. Es ist immer ein Rhythmus. Alles ist im Fluss, nichts bleibt gleich. In der Jahreslosung aus diesem Jahr, in Hebräer 13, Vers 14, heißt es ja auch, wir haben keine bleibende Stadt. Oder die Griechen sagen Panterei. Also das Gesetz der Veränderung. Alles fließt, alles ist im Fluss. Dieser Augenblick, den ihr jetzt gerade erlebt oder erleben müsst, den gab es noch nie. Den wird es auch nie wieder geben. Das ist alles eine Premiere. Jeder Augenblick ist einmalig, ist neu. Das ist schön, weil es ermöglicht uns Kreativität, es ermöglicht uns Veränderung, es ermöglicht uns immer wieder neue Chancen. Aber es macht natürlich auch Angst, weil nichts ist beständig. Alles verändert sich. Ja, Menschen, die jetzt schon einige Jahre und Jahrzehnte auf dem Buckel haben, wissen, wie viele Weisheiten oder Wahrheiten, die man hatte, auf einmal ungültig sind. Ja. Und in diesem Fluss, in dieser ständigen Veränderung, da kommt Gott rein und spricht uns zu, dass er treu ist, dass er unveränderlich ist. Er spricht uns seinen Bund zu, uns und der ganzen Schöpfung. Er sagt Ja zu uns und der Schöpfung. Und sagt, wer mir treu ist, dem werde ich treu sein, oder wie es hier in 1. Johannes 1, Vers 9 heißt, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das heißt, Gottes Segenszusage kann durch nichts erschüttert werden. Er gibt uns Orientierung und den Schutz, den wir brauchen in diesem Fluss des Lebens, in diesen ständigen Premieren von Augenblicken. Mein dritter Punkt ist, Gottes Bund verweist auf die Erlösung aus Gnade heraus. Die Schöpfung ist unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. So heißt es in Römer 8, Vers 19 bis 21. Hier sagt Paulus im Prinzip, Bäume, Berge, Mäuse, Blüten, Viren und Bakterien, Beeren und Blüten, alle haben sie die gleiche Sehnsucht wie wir Menschen. Sie sehnen sich nach der Erlösung. Nur es gibt da einen Unterschied. Während wir Menschen diesen Zustand des Unerlöstseins letztendlich verursacht haben durch Adam und Eva, ist die restliche Schöpfung in diesem Zustand praktisch Zwangsschicksalsgemeinschaft unterworfen worden. Sie ist damit hineingekommen durch dieses Tun. Und nun wartet sie, wie wir Menschen, auf diese Erlösung. So hat dieser Fluss dieser ständigen Veränderung, unser Lebensfluss, letztendlich ein Ziel. Das Harren auf die Erlösung. Oder wie es in der Bibel auch heißt, denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbart werden. Oder Ambrosius sagt im 4. Jahrhundert, denn das Geheimnis der Menschwerdung Gottes ist die Erlösung der gesamten Schöpfung. Der Dienst Jesus Christus, der heilende, integrative Dienst Jesus Christus, der letztendlich begonnen hat mit seinem Tod und seiner Auferstehung, findet in und für die ganze Schöpfung statt. Christus identifiziert sich mit allen Leidenden, auch mit den Leiden der Schöpfung selbst. Noch ein Wort aus der Bibel, wo das sehr schön zum Ausdruck kommt, nämlich einem Brief an die Kolosser, da heißt es, denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne und Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen und er ist vor allem und er besteht alles in ihm. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen solle und er durch ihn alles mit sich versöhnte. Es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden macht durch sein Blut am Kreuz. In diesem Text wird der Horizont der Erlösung wirklich nochmal ganz klar erweitert auf die Erlösung, Errettung und das Heil für die ganze Schöpfung. Hier liegt der Schwerpunkt nicht auf den Menschen, der kommt in diesem Text noch nicht einmal vor. Gott will eine innige Beziehung zu seiner Schöpfung haben. Und die Fülle Gottes zeigt sich letztendlich auch in der Schöpfung, in dieser Vielfalt der Schöpfung. Hat er am Anfang gesagt, dass die Schöpfung einen Eigenwert hat. Sie ist kreativ und bunt und vielfältig geschaffen. Und da zeigt sich auch Gottes Macht da drin und seine Kreativität. Gott verweist hier drin sozusagen die auch die Mächte der Welt auf ihren Platz. Er stellt zerbrochene Beziehungen zwischen Menschen, aber auch zwischen uns und der Schöpfung immer wieder her. Und will uns und die Schöpfung auch miteinander wieder versöhnen. Doch was heißt das jetzt für uns konkret? Wie werden wir dadurch herausgerufen, auch zum Handeln? Ich hatte drei Punkte gehabt. Gottes Bund gilt der ganzen Schöpfung. Gottes Bund ist die Konstante im Fluss des Lebens. Und Gottes Bund verweist auf die Erlösung aus Gnade. Wenn ihr jetzt nach Hause geht, gibt es da etwas, wo ihr sagen würdet, das hat mich jetzt angeregt, mein Denken oder mein Handeln zu verändern? Gibt es da etwas, wo ihr sagen würdet, das will ich jetzt anders machen? Lasst es uns einfach mal sammeln. Okay, jeden Augenblick einmalig. Ja? Auch die Dinge annehmen, die mir nicht gefallen. Ja? Das Glück wertschätzen, ja, genau. Die Natur bewusster wahrnehmen, ja, das stimmt. Ja. Auch sich selbst als Schöpfung bewusster wahrnehmen, hilft auch gegen Burnout und so, ja, das stimmt, ja. Ja, wir haben irgendwie Grenzen gesetzt bekommen als Menschen, ja. Nicht raffen, sondern schenken, ja. Und sagen, diesen Fluss, der in der Schöpfung oder im ganzen Leben ist, sozusagen auch da hineinnehmen, dass Dinge, die man bekommt, sozusagen auch mal wieder weitergibt, genau, ja. Jeden Tag als Geschenk annehmen, ja, das stimmt. Ihr seht, die Schöpfung redet auch zu uns. Ja, dieser Vogel, dessen Namen ich leider nicht kenne oder dessen Art ich nicht bestimmen kann jetzt, aber er zwitschert, ja, und sagt etwas zu uns oder freut sich vielleicht auch oder vielleicht ist er einfach nur so halt am Singen oder sucht eine Frau oder einen Menschen, was auch immer, aber dies auch wahrzunehmen, ja, und zuzulassen, dass es so ist und sich auch daran zu freuen, finde ich total wichtig. Ja, ich habe auch nochmal ein paar Punkte. Das erste ist, wir sind als Leib Christi, sind wir eins. Und das heißt, dass wir im Prinzip Zeit und Raum damit überwinden. Das heißt, wir sind eins sowohl mit den Christen, die uns vorausgegangen sind, als die uns auch folgen werden, wie auch mit den Christen, die im globalen Süden leben oder halt woanders auf dieser Welt. Das bedeutet für uns auch eine spezielle Verantwortung, weil wenn wir jetzt mit der Schöpfung so umgehen, dass die, die uns folgen, dann nichts mehr haben, dass wir sozusagen dieses Haus, diese Wohnung leergeräumt haben oder sie so nutzen, dass Menschen im globalen Süden halt keine Lebens- und Arbeitsbedingungen haben, die gerecht sind, dann werden ja dieser Verantwortung zum Beispiel nicht gerecht. Und das kann man zum Beispiel durch sein Handeln ändern, durch den Einkauf oder auch, indem man betet, konkret, wenn eine Situation ist, durch ganz verschiedene Dinge. Ein weiterer Punkt ist, dass wir, wie ich vorhin schon sagte, in einer Schicksalsgemeinschaft mit der Natur leben. Das heißt, wir sind mit ihr vernetzt, wir sind abhängig von ihr und sollten auch aus diesem Grund heraus die Schöpfung so gestalten, dass wir uns sozusagen nicht den Ast absägen, auf dem wir sitzen, weil das ist auf Dauer dann sehr ungesund. Und das Dritte ist, dass die Erde ein wunderbares Geschenk Gottes ist. Sie ist schön, sie ist reich, es lohnt sich, sie zu bestaunen. Gerade heute zum Beispiel vielleicht auch einen Spaziergang zu machen, um das einfach mal zu genießen. Und ich glaube, dass diese Vielfalt, diese Schönheit unser Bewusstsein langfristig verändern kann, dass wir diese Wunder der Schöpfung anbeten dürfen und dass wir Gott dafür danken können, dass wir ihn dafür anbeten und dass wir damit auch mit unseren alltäglichen Entscheidungen und Handlungen auch eine Achtung und Liebe gegenüber dem von Gott Geschaffenen ausdrücken. Dass sozusagen das in unserem Alltag Realität wird, dass wir die Schöpfung lieben und achten durch unser Handeln. Das wünsche ich mir und möchte zum Schluss noch mit uns beten. Herr, ich sage Dank dafür, dass du die Welt wirklich so bunt, so vielfältig geschaffen hast. Hab Dank dafür, für jedes einzelne Geschöpf. Und wir wollen es bewundern, wir wollen es bestaunen und wollen dadurch dich bestaunen in deiner Kreativität und in deiner Schöpferkraft. Hab Dank dafür, dass du uns in diese Schöpfung hineingesetzt hast, dass du uns aber auch Verantwortung gegeben hast. Und wir danken dir dafür, dass du uns damit nicht alleine lässt, sondern dass du für uns am Kreuz gestorben bist, sodass wir auch mit allem Versagen immer wieder zu dir kommen können und es am Kreuz ablegen dürfen. Wir danken dir für den Heiligen Geist, der uns auch wieder führt und leitet und hilft, gute und verantwortungsbewusste Entscheidungen zu treffen. Und wir danken dir dafür, dass du uns zugesagt hast, dass du eine ewige, eine neue Erde für uns schaffst, dass du Wohnungen für uns baust, wo wir Gemeinschaft haben werden mit dir und mit allen, die uns vorausgegangen sind und folgen, wo wir sozusagen die Ursprünglichkeit deines Schöpfungsplans dann erleben dürfen, wo wir nicht mehr die Trennung haben, sondern diese innige, von dir gewünschte Gemeinschaft mit dir, mit den anderen Menschen und mit der ganzen Schöpfung. Amen.